Mein Eindruck ist, dass Gott euch gerne als Gemeinde zusprechen möchte, dass er sehr, sehr happy ist über das, was jetzt schon da ist. Für uns als Außenstehende, manchmal ist das nicht so einfach, wie das selber zu erkennen. Als Außenstehende ist es einfach wohltuend, hier dabei zu sein. Das Leben, was schon da ist, eine Ernsthaftigkeit, die man bei euch spürt, ein Buzz, der nicht nur damit zu tun hat, dass der Durchschnitt irgendwie etwas jünger ist und ihr noch alle da mehr Lebensenergie habt, das ist nicht der Grund allein. Und Gott ist einfach so happy und das soll, ich glaube, das war einfach die Erinnerung, dass wenn wir viel über Erweckung sprechen, was noch alles kommen kann, Gott hat immer mehr, das ist immer so. Aber er ist so happy über das, was schon da ist. Es ist eben nicht so, dass im Unterschied, dass man jetzt darüber redet, weil alles noch tot ist, das Gegenteil. Er ist einfach glücklich über dieses Leben und Gott freut sich an euch. Amen. Amen. Und ich persönlich wurde heute Morgen auch sehr gebläst, als dann der Silas auf mich zukam. Wo ist er? This one. Und er hat dann gestern nur gehört, dass ich aus der Nähe von Bad Gandersheim bin, wollte dann wissen, woher genau. Und dann sage ich aus Einbeck und seine Augen leuchteten auf einmal und meine Augen leuchteten. Was, du auch? Ist zur selben Grundschule gegangen, Pestalozzi, und auf dieselbe Gymnasium gegangen. Und da fühlt man sich einfach heimisch. Und Einbeck, Leute, ist so das Nazareth Niedersachsen. Das ist auch so, was kann da Gutes von kommen? Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der aus Einbeck kommt, der Christ war, auch in den allen Jahren, wo ich war. Und ich war so happy. Du warst mir ein echtes Geschenk des Himmels heute Morgen. Und ich habe wieder viel mehr Hoffnung für Erweckung, auch in Einbeck und sonst. So, are you ready for more? Good. Die nächsten beiden Möbelstücke, die wir uns anschauen, in Gottes eigenem Haus. Cool, Gott richtet sich irgendwie ein, nicht bei Ikea, sondern er hat ganz eigene Vorstellungen, was da so alles in sein Haus gehört, damit er sich wohlfühlt und damit auch seine Gegenwart kommt. Das ist ja unser Motto, dass die Herrlichkeit des Herrn, dass sein Haus immer wieder erfüllt. Und wir schauen uns diese einzelnen Möbelstücke an, um da auch etwas von abzuleiten, was es auf Jesus hindeutet, was es auf die Gemeinde hindeutet und was das mit Erweckung zu tun hat. Und diese nächsten beiden, die kommen hier gleich im Bild, das ist einmal der Schaubrottisch, wie er so schön heißt in der Bibel, und der Leuchter. Und links oben, das ist halt nur irgendwie so ein komisches Modell, wo man versucht hat, wie das ungefähr aussieht. Niemand weiß genau, wie das aussieht. Da gibt es auch verschiedene Versions, ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist einfach, dass da 12 Brote drauf lagen und die dann von den Priestern gegessen wurden. Jeden Sabbat wurden die erneuert, wurden aufgefuttert und dann wurden neue hingelegt. Und der Leuchter, das ist ein interessantes Bild, weil es nämlich ein historisches, eines der wenigen historischen Belege gibt für das, was in dem Tempel war. Nämlich, wer heute Nachmittag dabei war, im Jahre 70, als Titus den Tempel platt gemacht hat. Und dann haben sie natürlich vorher die Schätze alle rausgeholt. So blöd waren die ja auch nicht, dass die alles kaputt machen. Und hier, das ist der sogenannte Titusbogen in Rom. Das ist so ein Arc de Triomphe-artig in Rom. Und da ist das drauf. Und da sieht man den Leuchter, den sie aus dem Tempel mitgenommen haben, wie die Römer ihn zurückgenommen haben nach Rom. Also ein Beleg aus diesem Tempel damals zu Jesu Zeiten. Und wenn wir das nächste Bild nochmal anschauen, dann erinnert ihr euch daran, eben die ersten beiden, also das Wasserbecken und der Opferaltar, das waren die Dinge, die im Vorhof standen. Die nächsten beiden, also den Leuchter und den Schaubrottisch, den sieht man erst, wenn man schon reingegangen ist in den Tempel. Meine Deutung ist, dass das etwas jetzt ist, eine Offenbarung für Menschen, die schon an den ersten beiden vorbeigegangen sind, die also schon an dem Brandopferaltar und an diesem Becken, was die Wiedergeburt letztendlich symbolisiert, also Christen, die schon im Glauben sind und jetzt hineinkommen, einen Schritt weiter, das war für Äußere, war das nicht sichtbar oder nicht verstehbar, was dieser Leuchter soll oder was diese Brote sollen. Das ist für Menschen, die schon an diesen beiden ersten vorbeigegangen sind und jetzt im Tempel sich schon befinden. Und was bedeuten diese Brote? Wir fangen damit an. Wer durch die Evangelien liest, der wird hier sehr schnell fündig, dass Jesus dieses Bild auf sich selbst bezieht. Letztendlich ist Jesus das Symbol von jedem einzelnen Möbelstück. Aber hier ist es so deutlich, geboren in Bethlehem heißt übersetzt das Haus des Brotes. Und dann kommt der Tag, an dem Jesus ein gewaltiges Wunder vollbringt und Brot vermehrt. Mit 5 Broten werden tausende Menschen ernährt. Und Jesus hatte plötzlich ihre Aufmerksamkeit. Also erstmal in der negativen Hinsicht, weil sie plötzlich ihn zum König machen wollten. Ja, das ist besser als jeder David Copperfield-Trick. Jemand, der da Brot einfach produzieren kann, den machen wir sofort zum König. Und Jesus musste erstmal abhauen, weil, damit sich die Horde erstmal beruhigt. Und Jesus wollte, dass die Menschen eine wichtige Lektion verstehen. Es gibt noch ein anderes Brot. Das war der Punkt von diesem Wunder, was er gewirkt hat. Ein Brot, das für Menschen noch viel, viel wichtiger ist als normales Brot. Und so sagt Jesus in Johannes 6, denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und Jesus sagt nicht, ich gebe euch dieses Brot, sondern er sagt, ich bin dieses Brot. Und so wichtig wie das Brot für unseren Körper ist, und so wichtig ist dieses Brot, das Jesus selber ist, für unsere Seelen. Doch Jesus macht es noch konkreter, was das Brot genau ist. Er sagt in Johannes 6 auch, wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und ihr kennt die Szene in Johannes 6, wo Jesus dann noch weiter ausführt und sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn an jedem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Und die Predigt, die ging nicht so gut runter. Das war hartes Brot. Das war für die meisten, also aus Gemeindewachstumsstrategie war das keine gute Idee. Ja? Der hatte irgendwie, 5000 Männer wurden gezählt, lass das irgendwie 10.000, 15.000 Leute gewesen sein. Die waren zum Schluss, die meisten waren alle abgehauen. Dass Jesus die letzten 12 Zwerge da auch noch fragt, wollt ihr auch noch gehen? Wollt ihr auch noch gehen? Das war also irgendwie Gemeindewachstum irgendwie andersrum, hat sich gesund geschrumpft. Und ist auch verständlich, aus jüdischer Sicht gerade zu hören, gerade denen verboten wurde, dass sie Blut irgendwie nur haben dürfen irgendwie. Und also jetzt Blut zu trinken und Jesus sagt, esst mein Fleisch, das ist, können wir auch nachvollziehen, dass das nicht so einfach war. Und auch in der ersten Christenheit ist bekannt, dass Gerüchte entstanden, dass das alles Kannibalen sind. Die ersten Christen. Warum? Genau, natürlich, weil das Abendmahl gefeiert wurde, weil diese Texte vorgelesen werden. Wir essen das Fleisch von Jesus, wir trinken sein Blut. Und alle so, hui, da gehen wir nächsten Sonntag auch hin. Und Jesus geht es mit diesem Bild um eine Beschreibung des Glaubens. In Johannes 6 geht es um den Glauben. Und zwar dem Glauben an das, was er durch seinen Tod und seine Auferstehung bewirken wird. Denn das heißt ja, sein Fleisch und sein Blut aufzunehmen im Glauben. Letztendlich ist das Brot der Glauben an das Wort vom Kreuz, so wie Paulus das ausdrückt. Der Glaube an das Evangelium. Was dasselbe ist. Das Wort vom Kreuz ist das Evangelium. Paulus sagt, ich will nichts anderes wissen, sagt er, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. So hat er diese Message zusammengefasst. Und wir wissen von den Briefen, also Paulus konnte schon noch was anderes sagen. Also ein Römerbrief, da hat er 16 Kapitel irgendwie rauf und runter. Er hat ja nicht ständig nur gesagt, Jesus Kreuz, Jesus Kreuz, Jesus Kreuz und übrigens Kreuz. Sondern, aber trotzdem sagt er damit, das Zentrum, es ist so wie diese Rattennarbe in der Mitte, ist Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist das zentrale Brot, um das es geht. Ich will nichts anderes wissen. Glauben ist mehr als eine intellektuelle Zustimmung. Das müssen wir, glaube ich, immer wieder hier Menschen im Westen erzählen, die wir sehr kopflastig sind. Und da kann man manchmal theologisieren und philosophieren. Und es gibt auch Leute, die können die Bibel besser als du und ich. Irgendwie von dem Griechisch, Hebräisch und hin und her. Und sind trotzdem nicht gläubig. Das ist für mich ein absolutes Phänomen. Aber das wird auch irgendwie deutlich, man kann über Brot kann man irgendwie wunderbar philosophieren. Du kannst Brot da irgendwie anschauen und genauer Ernährungsexperte und du kannst sagen, wie das entstanden ist, was da alles drin ist. So, und du kannst ja trotzdem neben dem Brot verhungern. Wenn du nur irgendwie dir Gedanken machst über das Brot, was man mit Brot machen muss, ist etwas ganz Einfaches, man muss reinbeißen. Voll die Offenbarung. Und das können sogar kleine Kinder und die kleinen Kinder, die nicht wissen, was alles in dem Brot ist und wie das alles gewachsen ist und so weiter, die breisen da auch rein und werden trotzdem ernährt. Und das ist genau das, auch dieses einfache, kindliche, wie Kinder das, diesen Zugang dazu haben. Man isst es, man schmeckt es, man genießt es, erst dann sättigt und stärkt es. Und Jesus möchte, dass wir ihn aufnehmen, glaubensvoll zubeißen, schmecken und sehen, wie gut ist, wie gut er ist. Tim Keller, inzwischen habt ihr schon mitbekommen, einer meiner Favorites, dessen Bücher ich lese, fast alles, was er geschrieben hat, sagt, das Evangelium ist eine gute Botschaft, an die wir glauben und kein guter Rat, dem wir folgen. Manche Predigten, die ich höre, die erinnern mich eher an irgendwie so eine Lebenshilfe, irgendwie so 10 Punkte, wie man es besser macht oder so. So als wird das Evangelium als auf eine Lebensphilosophie reduziert. Vielen Dank. Aber es ist eine Botschaft, es ist etwas, was geschehen ist, es ist etwas Reales. Gott wird nicht dadurch real, dass wir an ihn glauben. Er ist schon real. Und wenn wir an ihn glauben, verbinden wir uns mit dieser Realität und dieses Brot des Lebens wird uns sättigen. Glauben heißt, zu Jesus kommen und gesättigt zu werden mit allem, was er für mich ist. Das ist eine Definition von Glauben. Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt und dann im zweiten Satz, wenn ihr zu mir kommt, das ist parallel, ist genau dasselbe. Ein Glauben ist ein Kommen, ein aktives sich hinwenden an Jesus und den wir als größten Schatz in unserem Leben erfahren haben. Seine Vergebung, seine Kraft, seinen Frieden, seine Gegenwart, das nehme ich in mich auf und das nährt meine Seele. Jemand hat gesagt, das Kreuz hat den Korken zur Gnade entfernt. Finde ich gut ausgedrückt. Das Kreuz ist ein überdimensionaler Korkenzieher und hat diesen Korken zur Gnade entfernt. Und jetzt kann mich seine Gegenwart sättigen. Und das Brot ist ein Symbol, also für den Glauben an Jesus selbst, das lebendige Wort und dem Glauben an das Wort vom Kreuz, der Botschaft des Evangeliums. Und Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Das ist auf der ganzen Welt, gibt es Brot. Plus, minus. Die nennen das dann vielleicht anders, aber überall gibt es Brot. Das brauchen wir und viele Nahrungsmittel sind irgendwie Luxus, sind extra nice to have. Aber Brot ist lebenswichtig. Das Brot erinnert uns daran, dass Jesus in die Botschaft vom Kreuz zentral ist, in der gesamten Schrift. Erinnert euch daran, als Jesus nach seiner Auferstehung offenbart er sich den beiden, wir wissen nur den Namen von dem einen, der heißt Kleopas, auf dem Weg nach Emmaus. Die berühmten Emmaus-Jünger und die waren absolut depressiv. Kleopas hieß der eine, der andere wissen wir nicht, ich nenne ihn immer gern Ananas. Okay, also Kleopas, Ananas, auf dem Weg irgendwie mit gesenktem Haupt, weg von Jerusalem, weg von allem, was sie erhofft haben und wir dachten, dass er der Erlöser der Welt ist. Und waren so einfach in ihrem Bad des Selbstmitleides und der völligen Depression, völlig verbrettert und vernagelt, überhaupt nichts mitgekriegt von dem, was Jesus gesagt hat, du am dritten Tag werde ich auferstehen. Ja, nö. Und plötzlich kommt eben jemand, einfach schleicht sich da so ran und sagt, hey, und macht so ein bisschen Smalltalk. Und sie checken es immer noch nicht und sie reden mit ihm. Und dann, Jesus sagt Folgendes. Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip für uns zu lernen. Letztendlich nach der Auferstehung, die Zeit, die Jesus dann noch auf der Erde war und mit seinen Jüngern verbracht hat, hat er ihnen geholfen zu zeigen, it's all about me. Die ganze Bibel, die sie damals hatten, das ganze Alte Testament, it's all about me. Es geht um, und Jesus hat ihnen gezeigt, und da wäre ich gerne dabei, jeder, der theologisch interessiert ist, das war das Hermeneutik-Seminar überhaupt. So angefangen von den Propheten und von Mose und so weiter. Er zeigt ihn überall durch die gesamte Schrift. Guck mal, da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Und die so, oh, denen gingen einfach Leuchter auf. Und dann waren sie auf einmal wieder happy. Dann gehen sie zurück, laufen zu den anderen. Und dann gibt es das Gleiche auch für die anderen. Lukas 24, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz des Moses und den Propheten und den Psalmen. Das ist die Dreiteilung der hebräischen Bibel, das ist, umfasst die ganze Bibel, das heißt das Gesetz des Mose, die Propheten und die Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen. Anfangen von Jerusalem, ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und ich glaube, diese Lektion ist auch heute für uns wichtig. Was Gott auch heute noch tun möchte, ist, dass er uns zeigen möchte in der gesamten Bibel, it's all about him. Und das sind nur kleine, dieser Tempel, auch diese Symbolik, das sind nur kleine, das hat er sicherlich auch gesagt, seinen hier, Ananas und Kleopas. Er hat gesagt, hier, das ist auch der Leuchter und das Brot und all diese Dinge sprechen von mir. Jemand hat dieses so zusammengefasst, dieses Prinzip, das Alte Testament wird im Neuen Testament entdeckt, das Neue Testament ist im Alten Testament versteckt. Okay? Das Alte Testament verstehen wir nur aus der Sicht des Neuen Testamentes, aus der Sicht jenseits des Kreuzes. Wir schauen durch das Kreuz und verstehen, was das Alte Testament bedeutet. Und es ist unbedingt nötig, dass wir das Alte Testament noch haben. Manche Christen heute haben nur noch irgendwie, oh, Neues Testament, komm, Altes ist Alte. Das gehört zusammen. Das Alte Testament verstehen wir aus dem Neuen Testament. Und das Neue Testament, the Gospel, das Evangelium, steckt schon im Alten Testament ständig drin. Wir brauchen nur die Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir das sehen. Calvin hat gesagt, die Schrift sollte mit dem Ziel gelesen werden, Christus darin zu finden. Wenn du das so anfängst, wird sich deine Bibellese revolutionieren. Wenn du mit der Hilfe des Heiligen Geistes sagst, Gott, bitte hilf mir, so wie du den Emmaus-Jüngern damals geholfen hast, öffne mir die Augen, lass mich in allem Christus erkennen. Und die große Frage ist sowieso, wie betrachten wir die Bibel? Ist die Bibel für dich ein Buch, wo es um das geht, was du tun sollst? Oder ist es eine Beschreibung von dem, was Jesus bereits getan hat? Und zwischen diesen Ansichten, da liegen Welten. Wir können die Bibel ständig als so eine Aufforderung und ein Appell lesen, was wir jetzt alles tun müssen. Oder wir lesen die Bibel, letztendlich geht es gar nicht zentral um mich, sondern es geht zentral um den Sohn Gottes. Es geht darum, was er alles vollbracht hat. Und so zum Beispiel können wir die Story lesen von David und Goliath. Jetzt können wir das so interpretieren für uns. Mensch, Gott möchte, dass ich wie David werde, dass ich mutig werde und dass ich auch Goliath zerhaue in meinem Leben. Natürlich ist das nicht ganz falsch, aber viel wichtiger ist die Sicht. Es geht hier darum, um Jesus, der wie David war und der den wahren Goliath zerschlagen hat und einen Sieg errungen hat, in den wir hineingenommen sind. Oder einige andere, jetzt noch aus der Bibel, durch die ich jetzt durchgehe. Adam zum Beispiel, Jesus ist der wahre und der bessere Adam, der den Test im Garten bestanden hat. Und sein Gehorsam wird uns zugerechnet. Jesus ist der wahre und bessere Abel, der auch zu Unrecht erschlagen wurde, doch dessen Blut nicht zur Verdammnis jetzt von dem Ackerboden aufsteigt, sondern zu einer Rechtfertigung und zu unseren Gunsten ausspricht. Jesus ist der wahre und bessere Abraham, der seine Heimat verließ, um auszuziehen an einen Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Er ist der wahre und bessere Isaak, der tatsächlich von seinem Vater auf dem Berg für uns alle geopfert wurde. Es ist übrigens interessant zu sehen, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, dass derselbe Berg, auf dem Abraham Isaak opfern sollte, auf Moria war, ist der Berg, auf dem später der Tempel gebaut wurde, ist derselbe Ort, an dem Jesus gestorben ist. Und auch aus dieser Geschichte aus Isaak, wo dann Gott sagt zu Abraham, jetzt weiß ich, dass du mich wirklich liebst, weil du deinen Sohn nicht verschont hast. So können wir sagen, weil Gott seinen Sohn wirklich hingegeben hat, jetzt weiß ich, Gott, dass du mich wirklich liebst, weil du deinen Sohn nicht verschont hast. Jesus ist der wahre und bessere Josef, der zur Rechten des Königs sitzt und denen vergibt, die ihn verraten haben. Jesus ist der wahre und bessere Mose, der zwischen dem Volk Gottes steht, Volk und Gott steht und einen neuen und besseren Bund schließt. Jesus ist der wahre Felsen, der geschlagen wurde, damit wir lebendiges Wasser erhalten. Jesus ist der wahre und bessere Hiob, der unschuldig gelitten hat und dann für seine Freunde betet und sie dadurch rettet. Jesus ist die wahre und bessere Esther. Denn er hat nicht nur sein Leben riskiert, sondern es tatsächlich gegeben. Er hat gesagt, nicht falls ich umkomme, dann komme ich um, sondern wenn ich umkomme, dann komme ich um, um mein Volk zu retten. Jesus ist der wahre und bessere Jona, der im Sturm ins Meer geworfen wurde, damit wir nicht untergehen. Jesus ist der wahre Tempel, das wahre Opferlamm, der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König, das wahre Licht, das wahre Brot. Es ist alles. It's all about Jesus. Ich bin offiziell Pfingstpastor, ich darf so schreien. It's all about Jesus. Und Leute, wenn ihr das mal so entdeckt habt, wie das die Bibel aufleuchtet, was Gott uns geben möchte durch seinen Geist, ist wie so eine 3D-Brille. Kennt ihr noch diese 3D-Bücher, die gab es früher, wo man einfach so komische Muster gesehen hat, Computer animiert und dann hat man irgendwie da so raufgeguckt und das war dann voll, so, und da gab es so Kärtchen überall und Bücher und jeder Depp hat dann irgendwie so ein Ding an die Nase gehalten. Ui, ui, ui. Und am Anfang hast du nichts gesehen und plötzlich gehen dir dann so die Augen auf und dann so, oh, Dinosaurier, ich sehe es wirklich. Und dann hast du auch versucht, evangelistisch tätig zu sein, hast dem anderen gegeben, ich sage, guck mal hier, ein Dinosaurier. Und der so, nee, glaube ich nicht, ich sehe überhaupt nichts. Und dann sieht er es auch irgendwann und so, oh. Und ähnlich ist es, Gott möchte, dass wir Jesus 3D in der Bibel finden, dass er uns aufleuchtet. Das ist wie so ein Suchbild, das gibt es für Kinder auch, findet Waldo oder Walter oder so. Kannst du gucken, und der Geist Gottes möchte uns helfen. Jesus ist überall versteckt im Alten Testament. Und wenn wir die Bibel so lesen, wird es spannend, wird es nicht trocken, dann wird sogar die langatmigste Geschlechtregister wird irgendwie spannend, weil wir Jesus darin entdecken. Und interessant ist, dass der Leuchter, der auch im Heiligtum steht, gegenüber von diesen Schaubroten, wenn das Brot das Wort Gottes symbolisiert, also das lebendige Wort Jesus oder auch die Bibel, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, dann ist das einzige Licht, was auf diesen Schaubrottisch gefallen ist, kam von dem Leuchter. Right? Und ich glaube, die Symbolik, die dahinter steht, ist, dass der Heilige Geist unbedingt nötig ist, um das Wort Gottes richtig zu verstehen. Genauso wie die Juden damals nicht checken konnten und sie brauchten Jesus, der ihnen die Augen öffnet und ihnen erklärt, wo er überall versteckt ist. Und derselbe Auftrag hat der Heilige Geist heute. Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, ich glaube, was diese beiden Geräte, was diese beiden Möbelstücke dort symbolisieren, ist etwas, was mein Leben schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Und zwar die Kombination, dass die Ehe von Wort und Geist, okay, dem Wort Gottes, dem Brot und dem Geist, dem Leuchter symbolisiert. Wort und Geist gehören zusammen. Jemand hat das so ausgedrückt und gesagt, es ist in der Kirchengeschichte leider passiert, dass es eine Scheidung gegeben hat zwischen Wort und Geist. Und was bei einer Scheidung leider oft passiert ist, dass die Kinder dann sich irgendwie hinorientieren müssen. Entweder die einen gehen zur Mama oder die anderen gehen zur Papa. Und genau das ist auch im Geistlichen passiert. Manche Gemeinden, die haben sich einfach orientiert zu Papa, die sind nur zur Wortfraktion und die anderen sind nur zur Geistfraktion. Und beide haben etwas Positives beizutragen, aber alleine sind sie einseitig. Und wenn es dumm gelaufen ist, dann wurden Gemeinden, die sich nur auf das Wort konzentriert haben, sehr, sehr trocken. Da ging es dann nur noch um die richtige Lehre, das Wort, das Wort, das Wort. Das klang jetzt mehr wie jemand anders, aber egal. Das war nicht die Absicht. Der hatte damit nichts zu tun. Und bei manchen klang dann die Dreieinigkeit nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Vater, Sohn und Bibel. Okay, dann ging alles nur darum, die Bibel wurde fast höher gehoben und es ging dann mehr um das, was das Wort sagt und es hat nicht mehr hingezeigt auf das wahre Wort, das lebendig ist. Und es fehlte einfach, es war sehr trocken, es fehlte dieses Leben. Auf der anderen Seite, Gemeinden, die sich nur irgendwie auf den Geist konzentriert haben, sind oftmals, haben sehr viel Schlagseite bekommen, sind sehr schwärmerisch. Das war dann eine offene Tür für alle irgendwie Lehren, die dann reinkommen konnten. Da hast du irgendwie so, jeder darf mal so, hui, Halligalli mit dem Spirit. Und keiner hat mehr überprüft, so nach dem Motto, hey, können wir nochmal überprüfen, ob das hier im Wort Gottes steht. Ach du, ist doch egal, ich fühle mich einfach gut. So. Und ich glaube, was Gott tun möchte, ist, dass er diese Scheidung, dass er das repariert, dass das wieder zusammenkommt, dass Gemeinden wieder die Betonung von Wort und Geist haben. Und das gehörte schon immer zusammen. Und ich glaube, Gott ist auch in diesem Prozess, das wiederherzustellen. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Da er sagt, it's word and spirit. In einem Korintherbrief heißt es, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das Verständnis öffnet und uns in alle Wahrheit leitet. Sonst ist das beste Teaching und das Wort alleine ist einfach Trockenbrot und wird nichts bewirken. Und nur irgendwie den Holy Spirit irgendwie nachzujagen und irgendwie nicht mehr geerdet zu sein, nicht mehr verwurzelt sein in der Wahrheit des Wortes Gottes, bringt uns in große Schwierigkeiten. Und viele, viele Erweckungsbewegungen und Leute sind abgedriftet, weil sie einfach nur noch, weil sie nicht mehr in der Bibel verankert waren. Erweckung ist eine frische Anerkennung von Jesus in unserer Mitte. Und das ist genau das, was Erweckung bringt, dass wir dieses Brot ganz neu frisch auf den Tisch bekommen. Dass Jesus neu aufleuchtet, dass wir Jesus neu sehen in der Schrift, dass er hervorleuchtet und dass er allein der Mittelpunkt wird in unserem Leben. Smith Wigglesworth war ein ganz Wilder vor dem Herrn. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gehört hat, ich habe damals eine Kirchengeschichtsarbeit geschrieben über ihn und er hat mit sehr, sehr fragwürdigen Aktionen auch Menschen geheilt oder für sie gebetet, die ich nicht unbedingt befürworte. Aber es ist ohne Frage, dass dieser Mann ein Pfund von Gott hatte, eine Salbung für Glauben und für Heilung und er hat die verrücktesten Dinge erlebt. Und er hat eine Prophetie losgelassen für das 21. Jahrhundert, in das er, und jetzt, und ich sage das nicht, um jetzt zu sagen, das ist genau das, was ich glaube, aber das ist letztendlich etwas, wo ich glaube, was in diese Richtung hineinführt. Er sagt Folgendes, wenn das Wort und der Geist zusammenkommen, wird es die größte Bewegung des Heiligen Geistes geben, die die Nation, ja die ganze Welt je gesehen hat. Sie wird der Beginn einer Erweckung sein, die alles in den Schatten stellt, was bisher bezeugt wurde, selbst die Erweckung unter Wesley oder die Erweckung in Wales. Die Ausgießung des Geistes Gottes wird von England auf das Festland Europa überfließen und von dort eine missionarische Bewegung bis zu den Enden der Erde beginnen. Die Sache mit solchen Prophetien ist nicht immer, dass man jetzt genau sagen, oh, und ich habe schon andere, da fängt es dann in Australien an oder in Einbeck oder wo auch immer. Mir persönlich ist das nicht so wichtig, ob jetzt genau die Location stimmt. Ich hoffe einfach, dass die Erweckung in diesem Maß, dass das sich bewahrheitet. Und ich sage nicht, nehmt es einfach mit. Für mich ist es einfach nur eine Bestätigung von dem Punkt, das ist meine Hauptaussage, dass Wort und Geist zusammengehören. Da bin ich überzeugt von, dass hier ein richtiger, dass Gott hier den richtigen Punkt getroffen hat, durch ihn weitergegeben hat. Das Brot hat auch noch eine andere Ebene. Also es ist das Wort vom Kreuz, es ist Jesus selber und es hat auch einen Gemeinschaftslevel. Es ist eine horizontale Ebene, die es symbolisiert. In 1. Korinther 10 heißt es, es ist nur ein einziges Brot. Hier geht es in erster Linie um das Abendmahl. Ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir alle essen von dem einen Brot. The picture is, weil wir alle von einem Brot essen und das wird dann gerissen, geteilt, verteilt. Deswegen ist die Einheit des Leibes Christi zentral und wichtig. Und ein Kennzeichen von Erweckung ist, dass diese Wahrheit, dass wir wirklich ein Leib sind und zusammengehören, eine lebendige Realität wird. Das führt dazu, dass wir dem Frieden nachjagen, dass wir nicht leichtfertig mit unseren Gedanken und Worten umgehen. Wir können diese Einheit stärken oder schwächen. In der Gemeinde, du kannst Teil der Antwort sein oder Teil des Problems. Und deswegen legt die Bibel so ein Gewicht darauf, wie wir mit unseren Worten umgehen. Ob wir Menschen ehren, ob wir, und ich persönlich habe eine Gabe, eine Haar in der Suppe finde Gabe. Die hatte ich irgendwie. Die war auch in keinem Gabentest, da hat keiner für mich gebetet, die habe ich mit der Natur, ich sehe immer sofort irgendwie das, was Mist ist. Bin ich nicht stolz drauf. Aber das Reich Gottes hat eine andere Mentalität. Und wir sollten auf das schauen, wenn wir ein Haar in der Suppe sehen, dann sollten wir uns über die Suppe freuen, nicht über das Haar. Und das irgendwie nur kritisieren. Ich glaube, wir müssen hier in eine Sicht hineinkommen, dass wir wirklich zur Braut gehören. Stellt euch vor, da ist irgendwie die Braut zur Hochzeit geschmückt, wunderbar. Und dann kommt irgendjemand und beschmeißt sie mit Dreck. Und das ist oft das, was einfach im Geiste manchmal passiert. Wenn wir einfach negativ reden über andere Menschen in der Gemeinde oder auch über anderen Gemeinden, die ja letztendlich auch zur Braut gehören. Wir beschmeißen sie mit Dreck und hier noch irgendwie, hier noch ein Zynismus und hier noch eine Kritik und hier noch ein negativer und hier noch eine Verurteilung. Wir sind aufgerufen zu beurteilen. Manche Dinge müssen wir auch als Leiterschaft beurteilen, aber wir dürfen nicht verurteilen. Und zwischen diesen beiden ist oftmals die Grenze sehr, sehr eng beieinander. Zum Schluss noch ein Beispiel aus dieser Erweckungsbewegung um Herrenhut und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Von dem habt ihr sicherlich schon gehört, lebte 1700 bis 1760. Es war ein junger Aristokrat und er hatte einiges geerbt bekommen an Ländereien. Und er suchte das und er suchte Gottes Plan, wie er das für sein Reich einsetzen kann. Und dann kam eben eine ganze Gruppe aus Mähren damals, die einfach Flüchtlinge waren, die politisch oder einfach vom Glauben auch verfolgt wurden. Und mährische Brüder, so werden sie genannt. Und dann hat Zinzendorf 1 und 1 zusammengezählt, hat von Gott empfunden, okay, denen soll ich das Land geben. Dann hat es aber nicht lange gedauert, dann war eben der äußere Druck der Verfolgung nicht mehr da. Und kaum war das nicht mehr da, haben sie angefangen, sich innerlich irgendwie zu zerfressen. Und die Einheit war schon wieder, jeder hat sie dem anderen ans Bein gepinkelt. Sie haben sogar Zinzendorf und seinem Bruder, der zusammen damit ihm gedient hat, der Pastor war, ich muss gerade noch mal gucken. Rothe hieß er. Rothe war der Pastor, der im Nachbardorf dort gedient hat. Und der wurde als das Tier aus der Offenbarung und bezeichnet dann von den eigenen Geschwistern. Das ist doch nett, oder? Das wünscht man sich so als Leiter, oder? Hey, du bist das Tier der Offenbarung. Und dann Zinzendorf war der falsche Prophet. So, und was Zinzendorf gemacht hat, am 12. Mai 1727, er sprach 3 Stunden lang zu den Herren Ruther Gemeinde über den Segen der christlichen Einheit. Der hat die also alle versammelt und hat gesagt, Leute, jetzt gibt es hier eine Predigt auf die Ohren. Und jetzt hört er mir zu und 3 Stunden lang. Und dann hat er aber was wirklich, es war jetzt nicht nur so irgendwie so eine gehobene Zeigefinger, sondern offenbar war der Geist Gottes mit ihm. Denn es führte zu einer Umkehr und zu einer Buße, dass die sich gegenseitig Vergebung ausgesprochen haben, dass Heilung hier wiederhergestellt, dass es zu einer Wiederherstellung kam. Die Menschen der Siedlung erkannten ihre Schuld und alle begannen intensiv zu beten und Gott zu bestürmen mit der Bitte um Erweckung. Und dann wurde das zu einem ihrer vordringlichsten Inhalte ihrer Gebete, dass eine Erweckung entsteht, die sich über die ganze Welt ausbreitet. Im August 1727 verbrachten Zinzendorf und 14 weitere Herrenhuter die ganze Nacht damit, Gott zu suchen und ihn mit der Bitte zu bestürmen, dass seine Kraft auf die Gemeinschaft kommen möge. Am 10. August wurde Rothe, also der Pastor, in einem Nachmittagsgottesdienst so sehr von der Gegenwart des Heiligen Geistes ergriffen, dass er sich zu Boden warf, um vor Gott Buße zu tun. Der Gottesdienst zog sich bis in die Nacht hin, also war ihre Soaking Time. Das andere ist ihm gleich taten, weinend zu Gott riefen und Buße taten, bei allen Anwesenden gegen Mitternacht gemeinsam Gott lobten und priesen und ihn mit Liedern anbeteten. Und dann gab es noch einen anderen Gottesdienst, da traten die Versammelten und taten die Versammelten Buße wegen ihrer Sünden und danach wurde das Wirken des Heiligen Geistes offensichtlich. An einem Punkt trat Graf Zinzendorf auf die Kanzel und sprach im Namen aller Anwesenden ein Bekenntnis aus, in dem er tief tiefe Reue über die Uneinigkeit und den Streit der vergangenen Jahre zum Ausdruck brachte und alle Anwesenden aufforderte, sich neu zu den Prinzipien zu bekennen, die bei der Gründung des Dorfes als Fundament gedient hatten. Als er diese Dinge ausgesprochen hatte, fiel der Heilige Geist auf die versammelte Gemeinde. Graf Zinzendorf beschrieb die Ereignisse später mit den Worten: ein Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es war ihr Pfingsten. Die Gemeinde begann für Gruppen zu beten, die immer noch verfolgt wurden, für Einheit innerhalb ihrer Gemeinschaft und für den Leib Christi in der ganzen Welt. Und sie beteten verstärkt darum, dass sich das Wort Gottes in der ganzen Welt mächtig ausbreiten würde. Nur 2 Wochen später gingen 24 Männer und 24 Frauen die gemeinsame Verpflichtung ein, rund um die Uhr zu beten. Das war dann der Beginn von diesem 100-jährigen 24-7-Gebet. Und in diesem Jahrhundert waren die größten Erweckungsbewegungen. Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen. War natürlich nicht die einzige Gebetsbewegung. Aber du hast immer wieder in Erweckungszeiten, dass Gott es so geführt hat, dass eine Gebetsbewegung gleichgeschaltet wird. Und dass gebetet wurde, das war die Zeit der großen Erweckungspreachers und die erste und große Erweckung in Amerika. Kurze Zeit, nachdem sie angefangen hatten zu beten, gab es ein großes Erdbeben. Und die Historiker sind sich einig, dass das mit der Auslöser war, dass dann Menschen überhaupt gewusst haben, wenn die Erde anfängt zu beben, dann passiert etwas mit dir. Ja? Die Psychologen sagen, was macht das mit dir? Und so, das macht eine Menge mit mir. Diese Erde, von der ich dachte, sie ist halbwegs stabil, die ist nicht stabil. Wenn das einmal erlebt hast, ich glaube, dann bist du offener für das Geistliche. Ich will euch nicht ermutigen, für ein Erdbeben zu beten, aber es könnte passieren, dass Gott etwas in dieser Art macht. Und ich persönlich sehe eine Hoffnung am Horizont, dass Gemeinden bei all ihrer Unterschiedlichkeit sich neu auf das besinnen, was sie vereint und nicht darauf fixiert sind, was sie unterscheidet. Amen. Und ich glaube, so the bread als Grundnahrungsmittel, nicht die extra, der eine, der mag noch hier gerne irgendwie Currywurst und hier irgendwie was extra nice to have, Sahnehäubchen obendrauf und hier noch ein extra Teaching. Das ist nicht das, wo wir Einheit herbekommen, dass wir alle irgendwie immer sagen, oh, wir mögen immer dasselbe. Aber in dem Grundnahrungsmittel, Jesus als Bread of Life und Wort und Geist, das sind, glaube ich, zentrale Inhalte, wie das apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, wir müssen einfach die Dings, die non-negotiable sind, die müssen wir in der Mitte haben. Und alle Dinge, ob die Entrückung dann mit den Füßen zuerst ist oder andersrum, das ist völlig Schnuppe. Und wir haben das irgendwie so drauf, auch irgendwie immer uns nochmal zu spalten. Und hier in dieser Sicht sehen wir es dann nochmal anders. Dann gibt es die Prämillennialisten, die Amillennialisten und so. Alles so Isten. Und Gott möchte, dass wir einfach Jesus im Mittelpunkt haben und dass wir uns, so war das am Anfang auch, fällt mir gerade noch eine Story ein, in der Regelgemeinde früher hatten wir mal so eine Gruppe, die kam aus Uganda, genau, das war einfach eine ganze Gruppe, die haben damit evangelisiert, die haben damit getanzt und dann hatten der eine Pastor damals, der hatte dann interviewt und sagen, hey, was zeichnet dich aus, wer bist du und so, sag mal was über Gott und dann haben die alle ihren Namen gesagt und die waren einfach so witzige Namen, weil die eine hieß Joy, die andere hieß Peace. Und so ging das da. Und dann sagten die immer nur, my name is Joy and I love Jesus. Und dann sagte der andere so, my name is Peace and I love Jesus. Und so ging das dann irgendwie weiter, so 12. Und irgendwann, ich war so frischer Theologiestudent und ich dachte, so die Tiefen, das Schwarzbrot, die Tiefen der göttlichen Weisheit. Und ich dachte so, habe ich mich so entdeckt, wie ich so von oben herab, meine Güte, haben wir auch eine andere Platte. I love Jesus. Und heute realisiere ich, ja, das ist genau das. Muss ja nicht erzählen, irgendwie große Sachen. Es geht einfach nur um Jesus. Und wenn das unser Grundnenner ist, dann sind wir Teil von dieser einen Familie. Dann mögen wir andere Betonungen haben, dann mögen die anderen irgendwie so hier Worship und andere Stile oder auch zweit- und drittrangige Themen, wo es immer Unterschiede geben wird. Aber wir müssen uns vereinen unter diesem Punkt. Und ich glaube, ich sehe gute Anzeichen, dass das passiert, dass Gott uns den Blick richtet und uns hilft, das alles zu prüfen, aber das Gute zu behalten, nicht alles zu prüfen und uns über das Negative aufzuregen. Das tun wir sehr oft. Oder Karl Barth, großer Theologe aus Basel, kam eines Tages nach Amerika. Und alle haben gedacht, die Journalisten, boah, Karl Barth war die Inkarnation von Büchern, von gefülltem Wissen. Wenn du jemanden erschlagen möchtest und kein Geld für eine Waffe hast, dann hol dir einfach seine Bibelauslegung. Das ist auch eine Waffe. Das sind einfach so fette Dinger. Und wenn du das alles schon anschaust, da wird dir schon, kriegst du Angst. Und es ist ein gefülltes, ein Riesenbecken von theologischem Wissen. Und sie wollten nun wissen, jemand hat ihn gefragt, Karl Barth, was ist Ihre Botschaft? Wenn Sie das in einem Satz zusammenfassen müssten, was würden Sie der Welt sagen? Wisst ihr, was er gesagt hat? Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. Vielen Dank, Herr Barth. Habe ich doch gewusst. Und ich glaube, dass Gott uns diesen Hunger nach mehr von ihm, es heißt einmal hier in Amos 8, ich werde einen Hunger schicken und einen Hunger nach dem Wort des Herrn. Nicht nach Brot und nicht ein Durst nach Wasser, sondern ein Hunger nach dem Wort des Herrn. Oder er sagt auch in Jesaja 44, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Becher auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen, meinen Segen auf deine Sprösslinge. Wort und Geist gehören zusammen. Hunger nach Jesus. Ich frage an dich, ernährst du dich von seinem Fleisch und seinem Blut? Hast du verstanden, dass es in der Bibel um ihn geht, um ihn allein und nicht in erster Linie um dich? Wort und Geist gehören zusammen. Bist du jemand, der die Einheit bewahrt oder eher die Einheit zerstört? Wie wir über Leiterschaft reden, die Bibel sagt ganz klar, Leiter sind nicht unfehlbar, aber sie haben einen Respekt und eine Ehre verdient. Amen. Und ich bin immer froh, wenn jemand in meine Church kommt und sowas sagt. Und Anderle und ich haben abgemacht, dass er mir einfach ein bisschen mehr zahlt. Nein, Quatsch. Die Bibel ist so klar, dass wir einfach die achten und ehren und bete einfach. In die Zeit, die du investierst, um irgendwie darüber kritisch zu reden oder dann noch möglichst mit anderen da das austauscht, nimm diese Energie, die du da investierst und investiere sie in Gebet für die Leiterschaft. Und ehre sie dafür, dass sie Mitarbeiter sind an deiner Freude. Das ist genau das, was Paulus sagt. Wir als Leiter, wir sind nichts anderes, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Und das ist eine Win-Win-Situation. Wenn nämlich ihr happy seid, und dann ist die Leiterschaft happy. Und je happier die Leiterschaft ist, umso mehr sind sie Mitarbeiter an eurer Freude. Das gibt einen wunderbaren Kreislauf nach oben. Aber das kann auch andersrum gehen, die Spirale. Wenn man sich gegenseitig einfach nur anpisst und sich beißt und fresst. Letztes Zitat von meinem Papst. John Piper, es geht um Hunger nach Gott. Er sagt, der größte Feind des Hungers nach Gott ist nicht etwa Gift, sondern Apfelkuchen. Okay, auch eine gewisse Symbolik in diesem Wort. Meint er nicht ganz wörtlich. Wenn wir kein starkes Verlangen nach der Manifestation der Herrlichkeit Gottes haben, dann nicht etwa deshalb, weil wir viel getrunken und gesättigt worden sind, sondern weil wir zu lange am Tisch der Welt geknabbert und genippt haben. Unsere Seele ist vollgestopft mit kleinen Dingen und es gibt keinen Platz für die großen. Doch dafür hat uns Gott nicht erschaffen. In uns existiert ein Appetit für Gott und der kann erweckt, geweckt werden. I love that. Und ich glaube, dass Gott uns auch in eine Zeit hineinführen wird, wo auch Fasten zum Beispiel als Ausdruck eines Verlangens, eines Hungers nach Gott wieder ganz normal zu unserem Gemeindealltag kommen wird. Nicht so, dass irgendwie unser Gewissen beruhigen, einmal im Jahr irgendwie abgehakt, ja, haben wir mal einen Tag gemacht. Jesus hat damals gesagt, jetzt bin ich hier, aber wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten. Das war nicht vielleicht oder hoffentlich, nein, er hat gesagt, dann werden sie fasten. Und Fasten ist Love Sickness, ist Homesickness. Und wir bringen mit Fasten zum Ausdruck, wir wollen dieses Brot des Lebens, dich Jesus, mehr als das Brot vom Bäcker. Das ist der Ausdruck. Und wenn es aus einer Gesetzlichkeit rauskommt, dann ist es furchtbar, dann hältst du da keinen Tag durch. Oder du sagst, ich faste auch immer zwischen den Mahlzeiten oder irgendwie so. Aber ich glaube, dass Gott uns da hineinführt, in eine, weil wir ein Verlangen haben, weil wir etwas geschmeckt haben und sagen, wir möchten mehr von dir. Und das kann, muss auch nicht nur sich auf Nahrung beziehen. In der heutigen Zeit ist vielleicht Medienfasten das viel, viel Wichtigere. Ich merke in meinem Leben, je mehr ich mich irgendwie vor die Glotze hänge und mich vollmülle, wie mein Herz voll wird mit irgendeinem trivialen Scheiß, dass dann einfach die Gegenwart Gottes, die Taube, nicht mehr so präsent ist und da ist. Ich muss da aufpassen, wie ich mit Medien umgehe, ob ich noch einen Blick habe für die Welt oder irgendwie nur am Facebook da hänge und iPhone anbete. Und Gott möchte diesen Hunger schenken. Und deswegen ist es gut, dass wir überleiten jetzt auch in diese Zeit, wo wir soaken in Gottes Gegenwart, wo wir seine Gegenwart suchen. Bring diesen Hunger zum Ausdruck. Lass dich füllen von Gott. Sag ihm, Gott, ich möchte dieses Brot mehr und mehr genießen. Ich möchte deinen Geist, der mich erleuchtet. Amen.